Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Junge Psyche. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene betrifft und das oft noch mit Vorurteilen belegt ist. Es geht um ADHS, die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung.
Wir schauen uns an, was ADHS eigentlich bedeutet, wie es sich im Alltag zeigt und welche Stärken und Herausforderungen damit verbunden sind. Außerdem sprechen wir darüber, wie Betroffene und ihr Umfeld besser damit umgehen können. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Junge Psyche – Aufwachsen verstehen.
Dem Podcast aus der Welt der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Mit Samra Fazlic.
Und Mila Uljawi. Hallo, liebe Zuhörerschaft, da sind wir wieder.
Hallo. So, voller Elan und Tatendrang.
Genau, auf in die nächste Folge. Wie geht's dir heute, Samra?
Ja, guten Tag erst.
Guten Tag.
Ich habe gemerkt, dass ich noch nicht mal so richtig irgendwie da bin. Ja, so geht's mir. Also stimmungsmäßig gut, organisatorisch geht's so.
Ja, schön.
Wie geht es dir?
Hat ja auch ein bisschen was mit unserem heutigen Thema vielleicht zu tun.
Oh Gott.
Kommen wir noch drauf. Mir geht's eigentlich auch gut. Ich befürchte, dass ich mein Vorhaben, mich in den Ferien einfach zu erholen, nicht so ganz umsetzen kann.
Weil
einfach immer irgendwas ist. Hm. Und weil ich so merke, einfach mal einen Tag zu Hause mit nichts tun, das kriege ich halt nicht gut hin. Das passiert bei mir halt nicht. Ich fühle mich dann ganz schnell irgendwie unnütz. Fühle mich ganz schnell, ich habe dann irgendwie Strom in den Beinen und muss mich dann bewegen. Ja, genau. Und auch das hat mit unserem heutigen Thema zu tun.
Und zwar geht es heute um das ADH in Klammern oder auch nicht S, also ADHS.
Genau, das ist unser Thema für heute. Ist ein Thema, was ich habe mich auf die Folge gefreut, freue mich immer noch darauf, aber es ist auch die Folge, die mir insgesamt so bis jetzt, ja, weiß nicht, irgendwie so am meisten auch so unter den Nägeln brennt.
Ja.
Wo ich denke, so einerseits, es haben jetzt schon so viele Leute so viel dazu gesagt, tolle Sachen dazu gesagt.
Richtig, richtig. Viele, viele verschiedene Perspektiven auch, ne? Also viele, die sich überschneiden, einige, die auch wirklich kontrovers sind.
Ja.
Aber wir beide haben uns ja gedacht, wir haben noch nichts dazu gesagt.
Genau, auch unser Senf muss dazu.
Richtig, wir fehlen noch.
Genau, und tatsächlich gibt uns ja auch die Erfahrung und der Alltag mit den PatientInnen recht. Es sind also Menschen mit ADHS stehen in dieser Gesellschaft vor so vielen Problemen, Unwegsamkeiten, Schwierigkeiten. Da ist einfach noch eine ganze Menge Aufklärung notwendig und auch Hilfestellung. Und da wollen wir uns natürlich nicht lumpen lassen.
Absolut. Und es ergibt sich, wie du sagst, auch allein aus unserer tagtäglichen Arbeit. Es ist mit die häufigste Störung, die uns so begegnet. Und nicht nur uns halt da, sondern ich meine, dieser therapeutische Raum ist ja immer so ein bisschen ein Abbild der Gesellschaft. Und wenn man sich so umguckt und umhört, hat man nämlich das Gefühl, habe ich jetzt letztens so gehört, man könnte das Gefühl haben, jeder hat ja irgendetwas und vor allem haben ganz viele Menschen auf einmal und plötzlich ADHS. Kann das denn überhaupt sein? Ja,
das ist eine interessante Frage. Da kann man echt aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven dran gehen. Also erstmal, nur weil ich mal meine Brille irgendwo vergesse oder weil ich mal schneller geredet habe, als ich denken konnte oder weil ich mal irgendwie es nicht geschafft habe, aufzustehen, um Staub zu saugen.
Richtig, oder der Klassiker auch, ne, im Erwachsenenalter, weil ich es hasse, meine Steuererklärung zu machen. Und wie viele Menschen lieben es, ihre Steuererklärung zu machen?
Ja, ganz wenig. Ja. Aber in dem Moment, wo sich das häuft und wo es wirklich sich aneinander reiht, wo die Symptomatik so wird, dass man wirklich Nachteile im Alltag davon hat, da ist es dann irgendwann an der Zeit, sich auch vielleicht einmal eine Diagnose zu stellen. Und wir kommen da ja noch hin, was alles dazu führt, aber ja, ich weiß, es wird von vielen Menschen so als Modediagnose verschrien oder Leute, die sagen, ja, aber ist das denn wirklich ADHS? Der ist doch nur ein bisschen aufgekratzt, der hat doch nur ein bisschen Bewegungsdrang. Ja, ist ja vielleicht auch kein ADHS, kann ja auch durchaus sein.
Genau.
Dafür gibt es Diagnostik, dafür gibt es Leute wie uns, die sich das dann genauer angucken und die dann mit voller geballter Fachkompetenz und im Interesse der betroffenen Person hilfreich sein wollen.
Richtig.
Und hoffentlich auch sind.
Ja, es ist nämlich ein riesengroßer Unterschied, genau da kurz eingeworfen.
Na klar.
Ob genau diese Idee entsteht. Ne? Jemand berichtet das, was du gerade sagst, so ich bin so ein bisschen vergesslich und chaotisch und tue mich schwer mit irgendwie Struktur und Ordnung. Oder ob wir wirklich diagnostische Leitlinien ablaufen. Also ob wir Dinge ablaufen, die die Grundlage dessen bilden, wo man sich ja forschungstechnisch zusammengetan hat und diese Symptome oder Dinge, die einem aufgefallen sind, zusammengetragen hat und daraufhin eine Diagnose vergeben kann oder nicht.
Genau, und es geht hier wirklich um Menschen, die uns glaubhaft verklickern, dass sie eben dieses und jenes Symptom haben. Wenn sie es denn wissen, vielleicht wissen sie es auch noch nicht und uns fällt es dann erst auf.
Ja,
auf jeden Fall.
Da sagst du es, ne? Es gibt ja haben wir ja beide im Verlauf dann, wo sich diese Frage dann auf einmal so stellt, mit der derjenige oder diejenige gar nicht gekommen ist zu uns. Ja.
Auch wenn es aus meiner Perspektive eine Spektrumstörung ist, genau wie Autismus auch. Also es gibt ein Spektrum an Auffälligkeiten, von denen manche bei manchen doll ausgeprägt sind, bei anderen wieder nicht so doll. Das heißt, es kann sich also auch ein relativ unterschiedliches Bild ergeben. Aber insgesamt kriegt man schon die Vibes von seinen Homies.
Ja, absolut. Also genau die Auffälligkeiten, die da sind, die sind so stark ausgeprägt, dass das dann so sich relativ klar darstellt. Das ist ja das klinische Bild, ne? Also dieses, wenn der Gedanke direkt schon kommt, wow, das klingt einfach sehr stark danach. Und dann ist es, wie du sagst, es ist kein Entweder-Oder. Es ist nicht immer haben oder nicht haben. Ja, das ist es auch, dass man einmal guckt, gibt es überhaupt diese Auffälligkeiten, die in die Richtung gehen? Und dann gibt es auch ein, wie stark ist was ausgeprägt. Und damit das ein bisschen klarer wird, werden wir gleich wieder so starten, wie ihr das von uns kennt, dass wir uns erstmal in diese Situation so des Erstgesprächs zurückversetzen. Und zwar haben wir ja mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun. Das heißt, bei uns kommt es ganz oft vor, dass Eltern mit Kindern kommen, wenn das so das erste Mal in dem Ausmaß auffällt, dass die sagen, boah, irgendwie machen wir uns Sorgen. Das heißt, wenn du so, Mila, an die Erstgespräche denkst, so von PatientInnen mit dann später der Diagnose ADHS, was ist so das Gängigste, was so berichtet wird?
Also wenn der Fall so ist, dass Eltern mit ihren Kindern kommen, sagen wir mal Grundschule oder auch Anfang der weiterführenden Schule ist das dann ja so meist, dann geht es häufig darum, dass es den Kindern sehr schwer fällt, sich im Schulalltag zu strukturieren, die Hausaufgaben durchzuhalten.
Oh ja. Stimmt. Ein Klassiker, ne?
Sich zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit aufrechtzuhalten. Bauen vielleicht verhältnismäßig viel Blödsinn, sind vielleicht verhältnismäßig oft in irgendwelche Reibereien verwickelt oder aber auch andersrum, sind über die Maßen verträumt, gucken aus dem Fenster, kriegen nicht mit, was vorne passiert, kommen nicht hinterher. Oder zum Beispiel schaffen es nicht, Ordnung in ihrem Tonny zu halten, also in ihrem Schulranzen zu halten. Zettel fliegen durch die Gegend, werden nicht abgegeben. Ja. Das Schulbrot von letzter Woche ist irgendwo noch im Boden aufgematscht.
Mit so den zwei Butterbrotdosen mit drauf.
Das Zimmer sieht aus wie ein totales Chaos. Ja. Da schreibt es schon mal sowieso. Alles wird ständig vergessen, verloren, verlegt. Schulmaterial muss nachgekauft werden. Ja, es ist so ein bisschen, geht's so in Richtung wandelndes Chaos, könnte man sagen, ne?
Ja, ja.
Was fällt dir noch ein dazu?
Ja, also das ist wirklich O-Ton der meisten. Und ich meine, das ist so, das fängt auch manchmal wirklich so schmunzelhaft an. Also dass Eltern sagen, oh ja, die sind wirklich so zerstreut und wie du sagst, irgendwie Zettelwirtschaft ohne Ende. Also genau die Dinge. Und dann erlebt man so einen Moment von einem Übergang ins Besorgniserregende, weil auch hinterher kommt, ja, und dann schaukelt sich das so weit hoch, dass die Eltern sind genervt, das Kind ist genervt und dann geht es weiter und weiter und weiter. Der Druck steigt, die Eltern fangen an zu ziehen und zu zerren und dann kommt das, räum das auf, warum ist der Zettel nicht da, warum sind die Dinge nicht abgeheftet, warum hast du das nicht da weggetan, die Lehrerin hat schon wieder hier was reingeschrieben für mich, was ist da wieder passiert? Also der Druck nimmt zu und zu und dann wird auch oft von starken Stimmungsschwankungen und starken Stimmungsabfällen berichtet. Also ob es dann Wutausbrüche sind, die häufiger vorkommen oder halt eben dieses, es kippt dann in irgendwie wahnsinnige, traurige Anfälle von ich weine eine halbe Stunde, Stunde durchgehend und krieg mich nicht wieder ein.
Genau, alle sind besser als ich.
Belastete Familien.
Mich.
Genau. Ja, dann mit Hadern mit sich selbst.
Ich bin ein Scheißmensch.
Ja,
bis hin zu ich will nicht mehr leben.
Genau, also sehr schnell wird dieser Leidensdruck spürbar, der damit einhergeht. Also was so beginnt mit so, ja, ein bisschen verstrubbelt und ja, Zappel-Philipp, ne, gibt's ja auch noch als den Begriff, der so ein bisschen altbacken da herkommt, wo diese motorische Unruhe klarer wird.
Aber das Ganze gibt es auch in anders.
Genau.
Vor allen Dingen bei, wie man heutzutage sagt, weiblich gelesenen Personen mit ADHS kann es vorkommen, dass es statt dieser Explosion nach außen auch eine Implosion gibt nach innen. Also dass ständig eine hoch angespannte, vielleicht auch gereizte, aufgebrutzelte Stimmung herrscht mit Stimmungsschwankungen, mit Affektlabilität, wie man so schön sagt, dass das also kleinste Momente braucht, um irgendeine Impulsivität oder irgendeine Emotion auszulösen. Und auch das kann also der Fall sein, was man gar nicht unbedingt sieht von außen, aber der Leidensdruck nach innen ist unheimlich hoch.
Richtig. Das, was man da dann eher von außen sieht, ist, dieses Kind oder dieser Mensch ist gerade nicht ansprechbar irgendwie. Also der ist zwar da und kriegt irgendwie alles irgendwie mit. Also das ist ja oft dieses Erstaunen. Ich habe gedacht, das Kind hört mir gar nicht zu, hat es aber vielleicht irgendwo mitbekommen, hat aber gleichzeitig noch 10 andere Dinge mitbekommen. Mhm. Also nicht nur, was sagt die Lehrerin vorne, sondern was macht der Vogel da auf dem Baum da draußen? Was macht mein Nachbar hier mit seinem Mäppchen? Und hat hinter mir jemand irgendwas ausgepackt? Also es nimmt einfach super viel gleichzeitig wahr. Und das wirkt dann durch dieses Gegenregulieren, kommen wir gleich noch zu, mit so einem so ein Shutdown nach innen, hat aber Dinge mitbekommen, wirkt aber so, als hätte es gar nicht mitbekommen.
Ja, Klassiker, genau.
Genau, da haben wir jetzt ganz viel Unterschiedliches genannt als das beobachtbare Verhalten, nennt man das, was einem so auffällt, also womit Eltern zu uns kommen. Manchmal kommt auch ein Jugendlicher oder eine Jugendliche von sich aus in die Praxis und erzählt das dann genauso. Fakt ist, was die Diagnostik betrifft, sind das die drei Hauptmerkmale, die vorkommen müssen für eine Diagnose des ADHS. Und das wären einmal die Aufmerksamkeit oder halt eben Unaufmerksamkeit, die Hyperaktivität, die vorhanden sein kann oder eben nicht. Ne? Dann wäre es das ADS, also ADHS ohne das H und die Impulsivität. Das heißt, wir gucken vor allem auf diese drei Kernmerkmale, ob die vorhanden sind, also erstmal ob und dann wie stark die vorhanden sind.
Und dann muss man natürlich auch sagen, die sind nicht immer klar identifizierbar, sofort sichtbar da, sondern können sich auf unterschiedliche Art und Weise präsentieren. Ne? Also eine Impulsivität muss nicht heißen, ich hau jedem sofort eins auf die Glocke, der mir auf die Nerven geht, sondern eine Impulsivität kann auch zum Beispiel durch ein Skinpicking oder so, durch ein selbstschädigendes Verhalten, durch ein selbstverletzendes Verhalten zutage kommen oder durch zum Beispiel häufiges Haare färben, Zimmer
oder,
umräumen.
Genau, ich bin 15, das ist jetzt meine 6. Partnerschaft, die ich nach 2 Wochen wieder beende. Also kann auch im Verhalten
auf
sich äußern.
Auf jeden Fall, ne? Kaufsucht, Schuhe, also was. Also Impulsivität kann ganz viel sein.
Genau, richtig. Also die kann sich unterschiedlich zeigen. Genau, wir würden das erfragen dann. Und auf jeden Fall müssen diese drei Kernmerkmale irgendwie vorhanden sein. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass es einen vorwiegend unaufmerksamen Typus gibt oder vorwiegend impulsiven Typus oder halt eben, kann auch ausgeglichen sein, Mischtyp sein. Also die werden aber auf jeden Fall erfragt und werden angeguckt. Und des Weiteren ist wichtig zu sagen, wenn wir jetzt von generell gilt sprechen, heißt es natürlich nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt. Also man sagt ja oft oder liest oft in der Literatur irgendwie, das Verhältnis von Jungs zu Mädchen ist ganz stark zulasten der Jungs irgendwie, was ADHS betrifft.
Wir wissen heute, das ist einfach nicht so.
Genau,
ne?
Oder
nicht.
ADS ist häufig beobachtbar bei Mädchen im Verhältnis zu Jungs. Ich meine, das sind Zahlen, ja, die kann man sich angucken, wie sich das so präsentiert. Man kann das so ein bisschen aufrollen, wenn wir ganz weit zurückgehen. Mila, was gibt's denn da an Theorien, die das so erklären ursprünglich?
Ja, ich finde, es macht total Sinn, wenn man sich das so urgeschichtlich mal anguckt. Also gehen wir mal davon aus, wenn es heute noch total viele Menschen mit ADHS gibt, dann macht das genetisch offensichtlich irgendeinen Sinn, dass diese spezielle Art der Vernetzung im Gehirn, der Reizverarbeitung und Weiterleitung, was es nämlich ist, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dass die irgendwie erhalten wird. Ansonsten gäbe es das nicht. Also wenn es keinen Sinn machen würde biologisch, dann wäre es halt, hätte es sich nicht bis heute gehalten.
Richtig. Evolutionsbiologie, alles was Sinn macht, bleibt. Das, was nicht Sinn macht, stirbt aus.
Genau. Und jetzt muss man sich mal überlegen, vor roundabout 10.000 Jahren oder was, als wir noch als Cro-Magnon-Menschen, auch da gibt es ja heutzutage noch schon wieder viel Forschung. Ich rede jetzt mal von Cro-Magnon-Menschen, durch die Prärie gesteppt sind. Und es einfach Leute geben musste, die als Jäger unterwegs waren, die als Speer unterwegs waren, die vielleicht auf dem Höhlendach saßen und alles im Blick hatten und alles gleichzeitig wahrgenommen haben und sofort gesehen haben, ob sich irgendwie 40 Kilometer entfernt am Rande der Savanne, ob sich da irgendwas bewegt, was aussieht wie ein Säbelzahntiger.
Richtig. Oder wie so. Nützlich ist das denn bitte?
Genau.
Für die komplette Sippe.
Das waren Leute mit ADHS. Oder Leute, die eben wirklich auf die Jagd gegangen sind, die in der Lage waren, ganz spontan, flexibel, krisensicher, on point zu reagieren und idealerweise dann eben nach erfolgreicher Jagd mit der Beute wiederzukommen.
Genau, heutzutage.
ADHS.
Problemlösefähigkeit, ne, der Leute.
Total.
Und ach genau, das fällt mir gerade noch ein zu der Geschichte. Ich finde es so schön, dass du Leute sagst, weil ich letztens wieder so irgendeinen neuen Text gelesen habe.
Ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
Jäger, Sammler, ja. Männlich-weiblich.
Genau,
ne,
gab es damals noch
genau,
nicht so.
Genau, also das ist gar nicht, das ist so großartig. Ja. Und es ist wiederum, ja, auf der einen Seite großartig, auf der anderen Seite, wie fatal ist das bitte, dass Geschichte von Männern erzählt wurde und aufgeschrieben wurde, weil es ist nicht männlich-weiblich irgendwie Jäger-Sammler, sondern eben Menschen. Die einen waren Jäger, die anderen Sammler. Und das ist schön verteilt, ne? Also es ist egal.
Das kam erst viel gar nicht später, dass so Geschlechterrollen aufgedrückt wurden.
Richtig.
Angenommen
und das
wurden.
Ist, es wird ja so gerne erzählt, so die Frauen waren die Sammlerinnen und die Männer die Jäger und das ist ein
Blablabla. Genau,
das ist stimmt falsch.
Einfach nicht. Ja.
Ja, aber genau, es sind die neurodiversen Menschen, die immer so ein bisschen explorativer waren.
Genau. Und eins ist mal Fakt, die Leute mit ADHS waren auf gar keinen Fall dafür zuständig, irgendwie dort Feuer am Laufen zu halten, die Bude ordentlich zu halten oder irgendwie keine Ahnung, Bären zu sammeln.
Ja, und das ist so, der Sprung in die heutige Gesellschaft ist da so wichtig, weil wir beide ressourcenorientiert gucken, aber halt eben nicht verblendet sind oder
genau,
auch bagatellisieren, beschönigen, dass es einen unfassbaren Leidensdruck macht, heutzutage in dieser Gesellschaft mit einem ADHS zu funktionieren oder funktionieren zu sollen.
Genau, viele Eigenschaften, die Menschen mit ADHS auszeichnen, die sie mitbringen und die sie ganz fantastisch machen, sind in unserer heutigen Gesellschaft erstmal nicht so brauchbar. Und wenn man es denn geschafft hat, irgendwann Feuerwehrfrau, Mann zu werden oder Rettungssanitäter oder irgendwie was.
Tüftler in irgendeiner Richtung.
Genau, solche Sachen. Dann ist man wieder an dem Punkt angelangt, wo man seine Fähigkeiten wirklich nutzen kann. Aber in der Regelschule zu sitzen, nach vorne zu gucken.
Still, ruhig, geduldig.
Noch, wenn ich an meinen Geschichtsunterricht denke, wo wir einfach nur abgeschrieben haben. Sie hat an die Tafel geschrieben und wir haben einfach nur abgeschrieben.
Boah.
Das war für mich ein körperlicher Schmerz.
Richtig, ja. Und das wird uns auch berichtet jetzt auch aus dieser Rolle der Therapeutin, wenn wir da so sitzen. Und wenn wirklich kleine Menschen sagen, ey, dann sitze ich da und das ist dann meine Mathe-Hausaufgabe. Und es ist das gefühlt tausendste Päckchen, was genauso aussieht wie alle anderen.
Ja.
Ich sterbe dabei.
Genau.
Und ich fühle das total. Also ich kann das super nachvollziehen. Und das ist das. Also es hängt auch so ein bisschen zusammen mit, wie ist die Passung der Rahmenbedingungen. Und das ist gleichzeitig auch in unserer Therapie ein Ansatz. Aber der Reihe nach.
Ganz wichtiger Ansatz, genau. Ja.
Der Reihe nach. Wir haben jetzt gerade, also evolutionsbiologisch haben wir gelernt, macht das total Sinn oder hat es Sinn gemacht, ne? Weil man könnte sich ja fragen, warum sind die Leute denn dann so heute unterwegs in der Gesellschaft? Naja, die sind ja nicht heute erst entstanden, sondern die Gesellschaft hat sich ja so formiert, dass sie heute so gilt.
Und zwar erst seit einer ganz, ganz kurzen Zeit, dass sich das, was sich für uns irgendwie lange anfühlt, keine Ahnung, 1000 Jahre, ist ja urgeschichtlich gesehen wirklich ein Mini-Mini-Mini-Krümel. Ne? Ja. Die letzte Zeile in einem 500-seitigen Roman so ungefähr.
Genau, und um das zu ergänzen, wo dann die Hilfe auch nachher andockt, ist es wichtig, noch auf die neurochemische oder neurophysiologische Erklärung nochmal einzugehen. Weil das, was wir gerade so gesagt haben, dass es hat Sinn gemacht, dass es solche Menschen gibt, gibt es auch nochmal in den Neurotransmittern, die eine ganz wichtige Rolle spielen bei dieser Neurodiversität.
Genau, also der Neurotransmitter schlechthin bei ADHS ist das Dopamin. Und die Jagd nach dem Dopamin ist das, was den Alltag einer Person mit ADHS bestimmt. Es gibt die sogenannte Dopaminmangelhypothese, die mittlerweile schon also auch ziemlich belegt ist. Es gibt einfach ein Ungleichgewicht im Dopaminhaushalt des Gehirns und daher ist ein Mensch mit ADHS immer auf der Suche nach dem nächsten Dopaminkick. Und Dopamin wird halt dann ausgestoßen, wenn etwas Neues passiert, wenn etwas Aufregendes, wenn etwas mit Stress besetzt ist, also mit Eustress und positivem Stress.
Irgendeine Erregung.
Genau, wenn ein Reiz ausgelöst wird, eine Erregung, wie du gerade gesagt hast. Das kann auch schon ein knuspriger Kick sein.
Genau, das erlebt jeder Mensch, also neurotypische Menschen kennen das, wenn ich was Neues kaufe und mich daran irgendwie erfreue, wenn ich irgendwie einen Film gucke und ich den mal wenn ich einen Menschen treffe, mit dem ich gern zusammen bin. Also diese ganzen Beispiele, die jeder kennt.
Genau. Aber der Unterschied ist, dass neurotypische Menschen in der Regel einen sehr viel längeren, ich nenne es immer Memory Foam haben. Ihr kennt doch bestimmt alle so schöne Sportschuhe, die so Memory Foam haben, wo man so seinen Fuß reinsetzt und das nimmt dann genau den Fußabdruck an. Und dann nimmt man nach einem langen Tag den Fuß irgendwie wieder raus und dann dauert es ein bisschen und irgendwann ist dieser Memory Foam wieder so, wie er anfangs war, wie er gehört. Und dieser Fußabdruck, den haben wir quasi auch alle in uns. Wenn ich zum Beispiel eine menschliche Begegnung habe oder irgendein schönes Erlebnis oder keine Ahnung, eine tolle Prüfung geschrieben oder irgendetwas Positives, dann drückt sich das ab in den Emotionen und ist erstmal da. Und bei neurotypischen Menschen kann das auch lange dauern und man zehrt dann davon und kann sich daran noch erfreuen. Bei Menschen mit ADHS ist dieser Print, dieser Memory Foam Print, total kurz nur da. Das ist eine sogenannte mangelnde Objektrepräsentanz, so nennt sich das. Also das Objekt, das womit ich mich gerade beschäftigt habe, was einen positiven Abdruck in mir hinterlassen hat. Die Repräsentanz dieses Abdrucks ist halt nur super kurz da. Und das bedeutet also, man freut sich nur ganz kurz über Sachen. Der Belohnungseffekt ist quasi überhaupt nicht da. Man hat zum Beispiel, wenn jemand mit ADHS, ich sag's mal, unter Mühen geschafft hat, sein Zimmer aufzuräumen. Oder vielleicht auch im Hyperfokus war, kommen wir auch noch drauf. Den Hyperfokus gibt's auch noch. Das heißt, wenn man sich für etwas total interessiert und gerade voll drin ist und dann so richtig durchziehen kann und es kein Links und Rechts mehr gibt.
Ne? Sich völlig vergisst
darin. Genau. Ja. Und dann, wenn andere Leute sagen, oh Mensch, jetzt musst du dich doch total gut fühlen, guck mal, was du alles geschafft hast. Und man sitzt da und ist einfach nur völlig erschöpft und denkt so, oh, gut fühlen. Yeah. So weit
war
weg.
Ein schönes Gefühl gerade für eine Minute.
Ja, genau, und eigentlich ist man nur völlig erschöpft.
Ja.
Und das ist etwas, was man wirklich wissen muss. Menschen mit ADHS haben nicht diesen inneren Belohnungseffekt. Was auch bewirkt, dass es mit Routinen zum Beispiel total schwierig ist. Für ganz viele Menschen mit ADHS, mal Butter bei die Fische, ist schon echt ein Angang, täglich zweimal dran zu denken, sich die Zähne zu putzen. Mm. Ich höre es so oft, dass Leute eine ganz, ganz defizitäre Zahnputzroutine zum Beispiel haben. Und das zieht sich so durch, ne, durch alle möglichen Themen, weil einfach so ein Belohnungseffekt zu sein, ach, das war jetzt schön, toll, das mache ich nochmal, halt der, irgendwie nicht existiert.
Und wenn er überhaupt vorkommt, ist er super kurz, wie du eben gesagt hast, ne, dieser Memory Foam, also das ist ein Kurzabdruck und es braucht schnell einen neuen. Ansonsten bin ich raus.
Schnell, ja. Sonst ist das Dopamin alle und dann ist die Welt dunkel.
Ja, wenn ihr euch vielleicht erinnert an unsere Zockenfolge, Ja, das ist ein perfektes Beispiel, weil nicht umsonst gibt es natürlich auch eine, ein Co-Vorkommen von beiden, weil es ist ein ständiges Dopamin-Rauschen da oben. Weil
Follow
man,
the Dopamin.
Genau, immer kurz, ich agiere kurz und dann kommt eine Reaktion in meinem Gehirn, wo das Dopamin sich anreichert. Also Menschen mit ADHS haben, wie Mila eben gerade gesagt hat, ne, also zu wenig Dopamin in einem bestimmten Bereich zwischen den Nervenzellen, die miteinander kommunizieren. Und wir brauchen das, um dabei zu bleiben. Deswegen holen sie sich das irgendwo ständig ab. Also wir brauchen diese starken Wechsel.
Ja, wenn ihr dann ein bisschen tiefer ins Geschehen eintauchen wollt, das ist der sogenannte synaptische Spalt. Mhm. Also wenn man das googelt, dann kann man sich da auch wirklich noch ausschweifend mit beschäftigen.
Genau, man kann sehr, sehr, sehr detailliert reingehen. Aber wichtig, Dopamin, super wichtig. Und dann gibt's noch Noradrenalin. Das hilft dabei, dass das auch länger da bleibt, das Dopamin. Also auch wieder etwas Dopamin muss da sein, damit das Ganze funktioniert. Und die Menschen haben von Geburt an halt eben da nur wenig Dopamin in dem synaptischen Spalt. Und dann erklärt sich auch das auf so einer neurobiologischen Ebene. Also es ist nicht nur ein, ich beobachte das Verhalten, sondern man weiß einfach heute, dass es ganz klar das Korrelat im Gehirn gibt. Also es ist eine Neurotransmitterstörung des Gehirns.
Und das wirft natürlich auch nochmal ein spezielles Licht auf Medikamente, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ja, und oft kommt natürlich die Frage auf, wie kommt es denn, dass jemand ADHS hat? Woher kommt das denn? Und hier gibt es eigentlich eine relativ einfache Antwort. Erstmal hat ADHS eine ganz hohe genetische Komponente. Also wenn wir ein Kind oder einen Jugendlichen mit ADHS sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest eins der Elternteile auch ADHS hat, die ist einfach sehr groß.
Ja, nicht nur da, sondern genau. Sehr groß.
Oder auch in der weiterführenden Familie. Vielleicht sind es auch die Großeltern, aber ich sag mal so, Wahrscheinlichkeit Eltern ist schon,
Genau, es ist nicht selten der Fall, dass Elternteile da sitzen und sagen, ja, okay, ich kenne das auch von mir.
Genau.
Vielleicht ein bisschen anders, weil im Laufe der Entwicklung sich das auch ein bisschen verändern kann.
Und die Zeiten waren auch andere.
Aber es kommt schon genau häufig vor, dass einer sagt, oder es gibt dann halt den Onkel oder die Tante.
Genau.
Also es ist nicht völlig unbekannt, wenn man so ein bisschen kramt in der Familiengeschichte. Es gab halt einfach die Diagnostikinstrumente nicht und dementsprechend auch wenige Diagnosen, bis gar keine Diagnosen. Also ist die Diagnosehäufung auch darauf zurückzuführen, natürlich, dass sich überhaupt Leute in Diagnostik begeben.
Genau. Und dann gibt es zusätzlich noch alle möglichen Studien zu irgendwelchen Umwelteinflüssen, zu Einflüssen während der Schwangerschaft, zu Sozialisierung, Lernen am Modell. Und das sind möglicherweise alles Fragmente, die dazukommen.
Genau.
Ich persönlich glaube, und das ist wissenschaftlich an allerlei Studien herzuleiten, dass die Genetik wirklich eine tragfähige Rolle spielt und alles andere so ein bisschen mit dazu kommt.
Ja,
vielleicht,
so, ne? Genau, dazu kommt. Das erkennen wir auch, wenn wir davon sprechen. Es gibt ja diesen Begriff der Komorbiditäten. Also was geht einher mit vielleicht einem ADHS? Also wenn wir jetzt von ADHS sprechen, wissen wir ganz einfach, es gibt eine sehr, sehr hohe Gleichzeitigkeit von Suchtverhalten. Daher ist es nicht untypisch, dass vielleicht auch Suchtmittel konsumiert wurden in der Schwangerschaft. Zumindest erfragt man das. Also es ist natürlich nicht zwingend immer der Fall, ne? Weil, wie du gerade gesagt hast, es ist eine genetische Komponente, die hoch ist. Und dann erfragt man halt eben zusätzliche Variablen.
Genau. Und wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, nehmen wir mal diesen potenziellen Suchtmittelkonsum während der Schwangerschaft, dann sich zu überlegen, okay, aber was ist denn jetzt? Was war erst da quasi, die Henne oder das Ei? Mhm. Also ist es immer noch genetisch, weil eine Mutter mit ADHS potenziell vielleicht ein höheres Risiko hat, während der Schwangerschaft zu rauchen oder während der Schwangerschaft zu trinken? Liegt es dann daran? Oder liegt es dann immer noch an ihrer Genetik, die sie weitergegeben
Richtig.
Hat?
Ne? Also und in unserem Fall ist es ja häufig die biopsychosoziale Hypothese, die man als Erklärungsmodell nimmt. Mhm. Und klar ist aber, wir haben diese ganz starke chemische Herangehensweise, die das viel erklärt und die ist einfach genetisch veranlagt.
Und ich möchte nochmal sagen, nicht, dass man mich hier falsch versteht, auf gar keinen Fall will ich hier sagen, Mütter mit ADHS fügen sich und ihrem ungeborenen Leben während der Schwangerschaft Gifte zu. Nein, es gibt aber immer ein Gespräch über Risiken und Menschen mit ADHS sind einfach größeren Risiken ausgesetzt, bezüglich eines Suchtverhaltens und bezüglich eines selbstschädigenden Verhaltens auch. Und daher ist es statistisch gesehen nicht unwahrscheinlich, dass Menschen mit ADHS in der Schwangerschaft vielleicht eher mal solche Dinge tun, als neurotypische Menschen.
Richtig, weil das selbstschädigende Verhalten wirklich zu den Regulationsmechanismen gehört, ne? Also das ist wirklich aber wenn man das so beschreibt, es geht nicht darum, dass jemand absichtlich irgendwie sich Schaden zufügt, sondern es ist oft ein Regulationsmechanismus aus der Hilflosigkeit heraus auch, ne? Also zu bestimmten Substanzen zu greifen oder bestimmtes Risikoverhalten zu zeigen einfach. Dann gibt es auch nicht nur dieses, was ist während der pränatalen Periode gelaufen, also in der Schwangerschaft gelaufen, was ist auch während der perinatalen, also wie ist die Geburt gewesen? Gab es einen Sauerstoffmangel? Gab es irgendwelche Komplikationen? All das erfragen wir, um ein bisschen umfassenderes Bild zu bekommen. Also es geht einfach darum zu schauen, wie kann ich das bestmöglich erklären oder versuchen zu erklären. Und da gibt's nicht irgendwie, das ist es, deswegen ist es das, sondern es gibt dann Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeiten sind einfach so, wie Mina gerade gesagt hat, Genetik ist einfach ein riesengroßer Punkt dabei.
Samra, du hast gerade von perinatal gesprochen. Das bedeutet ja während des Geburtsvorgangs. Und da werden wahrscheinlich einige unserer HörerInnen sagen, oh, vielleicht kommt jetzt was über Reflexintegration. Denn ich weiß, dass das ein Thema ist, was von vielen Fachleuten und welchen, die sich dafür halten, häufig mal genannt wird. Und ich selber habe aber von diesem ganzen Thema Reflexintegration wirklich wenig Plan. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, es geht vorwiegend.
Me too.
Es geht vorwiegend um den Mororeflex. Es geht um so Ideen, dass das Kind traumatische Erlebnisse im Mutterleib hatte und dass daraus sozusagen ADHS oder ADHS-ähnliche Dinge entstehen. Das entspricht nicht so ganz meinen Vorstellungen zu dem Thema, aber wer bin ich schon, ob ich Recht oder Unrecht habe?
Who knows?
Who knows, genau. Daher, wenn ihr euch für Reflexintegration interessiert, bitte macht euch da an fachkundiger Stelle schlau. Gibt's ja auch zuhauf Dinge zu finden. Und wer da Hilfe findet in diesem Thema, perfekt, wunderbar. Ich habe da zu wenig Ahnung von, um da jetzt wirklich dezidiert was sagen zu können.
Mir geht's genauso. Ja, genau. Der nächste Schritt, den wir beschreiben wollen, ist der Diagnostik. Also wir haben ja jetzt erwähnt, womit die Menschen so kommen, also was denen aufgefallen ist bei ihren Kindern in der Regel. Diese drei Kernsymptome sind es ja die, um die so vieles kreist. Also Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität. Und wie erhebt man das überhaupt? Also wie stellt man denn fest, ist es am Ende die Diagnose ADHS? Ja, und zwar passiert das in der Diagnostik. Da wird zunächst eine IQ-Testung gemacht. Die ist wichtig, weil klar ist, dass, wie wir gesagt haben, Konzentration und Aufmerksamkeit ist ein Thema. Die tauchen in der Schule auf, um auch differenzialdiagnostisch Dinge auszuschließen. Also um zu gucken, ist das irgendein Thema, wie das Leistungsniveau des Kindes ist. Also ist es eine Konzentration oder ist es eine Überforderung? Ist es eine Unterforderung? Also um vernünftige Diagnostik zu machen, erhebt man auch den IQ. Und da gibt es standardisierte gute Messinstrumente, also gute, valide Messinstrumente, gut funktionieren. Ergänzt wird das Ganze durch Fremdbeobachtungsbögen. Also wir haben eben gesagt, in der Schule fällt dieses Verhalten oft auf, zu Hause genauso. Das heißt, wir geben Bögen zur Beobachtung an Eltern raus oder halt eben die Bezugspersonen, die am nächsten am Kind dran sind. Dann an die Schule. Vielleicht ist das Kind auch in der Betreuung in der Schule. Das ist immer spannend, weil die Situation im Unterricht ja viel regulierter, reglementierter ist von außen durch die Bedingungen, die da so herrschen. Also alle sitzen da ruhig und passen auf. In der Betreuung ist das alles ein bisschen lockerer und losgelöster. Und da ist es ganz spannend zu sehen, gibt es Überschneidungen der Beobachtung oder ne, geht das komplett auseinander, was die Menschen so um einen herum so bei dem Kind beobachten? Mir fällt auch gerade so ein, also es ist ja wichtig zu wissen, ist das ein beständiges Verhalten? Weil klar hört eine Neurotransmitterstörung nicht auf vor einer Klassentür oder vor einer Tür der Betreuung, sondern es sollte schon darauf geachtet werden, dass sich das durchzieht. Und da kann es durchaus sein, dass die Lehrerin eher so Konzentrationsprobleme beschreibt, weil klar, die kriegt das natürlich auch eher mit. Und die Betreuerin in der OGS vielleicht eher das impulsive Verhalten im Sozialverhalten mitkriegt und sagt irgendwie, boah, hier ist ständig Streit, der eckt immer an und flippt sofort aus. Es hat eine ganz geringe Frustrationstoleranz, also hält so gar nichts aus und braucht ewig irgendwie, um sich zu vertragen, und also der fällt vielleicht ein anderer Bereich eher auf. Da guckt man sich das so an. Und ganz wichtig, auf diesen Fragebögen sind nicht nur diese Dinge, die gefragt werden, sondern ganz klar natürlich auch Stärken, also auch Ressourcen. Also zu schauen, was kann dieses Kind gleichzeitig, also bei den Auffälligkeiten, die eher so in diese defizitäre Richtung gehen. Was wird denn beobachtet? Ne, ist das ein Kind, das dem Gerechtigkeit ganz wichtig ist? Und weil das kommt nämlich häufig vor, dass da die Antennen ganz scharf sind. Ist das ein super hilfsbereites Kind? Ist das ein Kind, was im Kunstunterricht oder im Sportunterricht in diesen freieren Fächern total aufblüht und sich da mega verausgabt und mit einem Enthusiasmus dabei ist und Teams bilden kann? Und also wo sind die Stärken? Weil das ist super wichtig, weil die nutzen wir natürlich in der Therapie, um das andere irgendwie in den Griff zu bekommen. Also da wird ganz vieles erhoben so aus der Perspektive der Menschen um das Kind herum. Und je nach Alter wird das ergänzt auch durch Selbstbeobachtungsbögen. Also so ab frühestens 9, aber eigentlich so ab 11 Jahren wird auch nochmal in die Selbstbeobachtung geschaut. Also wir fragen natürlich sowieso auch jüngere Kinder immer, wie es ihnen geht und ob ihnen das so auffällt, was die Eltern so berichten, ob die das auch merken. Und für ältere Kinder gibt es einfach so standardisierte Fragebögen auch, die das auch erheben. Und dann natürlich ganz wichtig, die Aufmerksamkeitstestung. Also es gibt da unterschiedliche Instrumente, so häufig so Computertestverfahren, die wir nutzen. Da wird unter anderem so die Aufmerksamkeit, dann die Ablenkbarkeit, die geteilte Aufmerksamkeit, die Daueraufmerksamkeit, also so in unterschiedliche Bereiche eingeteilt.
Und hier muss man ganz klar sagen, dass Menschen mit ADHS häufig in so besonderen Situationen total glänzen. Das heißt, es kann voll gut sein, dass jemand bei diesen Aufmerksamkeitstestungen echt ganz krass im oberen Viertel mitschwimmt. Ja, und in Wirklichkeit bildet es aber den Schulalltag keinesfalls ab. Genau. Denn es ist so, dass wenn etwas interessant ist, wenn etwas eine Prüfungssituation ist oder ich möchte der Person gefallen, die mich testet, oder ich möchte hier besonders gute Erfolge erzielen, oder es ist mal was anderes als der langweilige Alltag, dann können die Leistungen total super perfekt sein. Aber wenn etwas nicht interessant ist, dann das genaue Gegenteil. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich die Leute, die diese Tests entwickeln, wissen das auch. Und manchmal sind die Tests wirklich ellenlang und langweilig.
Die sind absichtlich langweilig.
Genau. Und dann
stellt
kann man
das dann fest.
Dann kann man das bei manchen Kindern doch dann auch ganz gut schon mitkriegen. Aber sollte das mal nicht der Fall sein, würde ich das nicht als Ausschluss werten.
Genau, weil wir generell sind wir ja nicht testhörig, ne, sondern das ist ein Messinstrument, was wir ergänzend dazu haben.
Gut, dass
haben,
du das sagst, ja.
Weil genau, wie du gerade beschreibst, ne, wir haben ja allein schon die 1-zu-1-Situation. Also das Kind sitzt mit uns vielleicht im Raum und da ist nur noch der Computer. Und in der Klasse ist das natürlich ein riesengroßer Unterschied, weil da fummelt ständig irgendjemand an irgendetwas rum. Es gibt eine Geräuschkulisse. Die Leute unterhalten sich um einen herum. Das ist ja oft viel interessanter als das, was ich da gerade selber bearbeiten soll an Aufgabe. Das heißt, diese Geschichte fehlt ja komplett, ne, in der Testsituation. Also diese erhöhte Ablenkbarkeit ist da nicht gegeben und die darf man halt einfach nicht vergessen. Es gibt dennoch Kinder, die hochauffällig bei den Testungen sind, also wo das auch unter diesen ruhigen Bedingungen schon ja ganz klar irgendwie sich abzeichnet. Ne? Aber das erinnert auch an unseren Anfang, dass wir gesagt haben, es gibt Menschen, die haben eine geringere Ausprägung und andere haben die ziemlich hoch. Und selbst unter diesen ruhigen Bedingungen gibt es Menschen, die sich da kaum fokussieren können.
Vielleicht, um das nochmal zuzufügen, diese Art der Testung nennt sich Vigilanztests. Also falls ihr das Wort mal hört, da geht es um Aufmerksamkeit, um Daueraufmerksamkeit und so.
Genau, und wir haben ja vorhin genannt, oder Mina hat das auch erwähnt, es gibt den Hyperfokus. Also wenn Menschen berichten, mein Kind hat Konzentrationsprobleme in der Schule, aber eigentlich kann der sich stundenlang konzentrieren. Oder
wenn es um Roblox geht oder um Minecraft.
Ja, oder sie baut mit Lego ewig lang und macht ein Puzzle und malt ganz lang. Hä, das kann doch gar nicht sein. Und erinnert ihr euch an die Dopaminhypothese? Natürlich kann das sein, wenn es Spaß macht.
Genau.
Wenn ich darauf total Bock habe, dann kann ich das stundenlang. Und zwar, wie wir vorhin ja gesagt haben, sich komplett drin verlieren kann ich sogar. Also das funktioniert gut gleichzeitig.
Ich werfe jetzt einfach nochmal, weil heute der Tag der Fachwörter ist, nochmal ein Fachwort mit ein. Das ist die sogenannte intrinsische Motivation. Also ich bin aus mir heraus motiviert, etwas zu tun, weil ich da Bock drauf habe.
Genau, mir fällt gerade auch so ein bisschen aus dem freudianischen Sprech so die das Lustprinzip. Also ich bin lustorientiert und lustorientiert funktioniert gut. In meinem Fall war es Mathe zum Beispiel nicht. Also ich habe es wenig gespürt, aber wenn ich es gespürt habe, dann eher halt eben vor allem in den Fächern, die ich einfach, ich sag's mal milde, nicht gemocht habe.
Genau, das ist dann echt ein körperlicher Schmerz.
Ja, ja. Genau, oder also, genau, wir hatten auch darüber gesprochen vorhin, also bei mir findet dieser körperliche Schmerz bei Langeweile statt. Also wenn etwas langweilig ist, ist es die Hölle.
Zum Beispiel, das ist so ein Running Gag unter Leuten mit ADHS, wenn einem jemand Spielregeln erklären möchte oder so. Und man denkt so, oh, wann bist du endlich fertig und man kann nicht zuhören.
Sehr, sehr gut, genau. Was passiert da? Also während, ihr könnt euch ja so ein bisschen überprüfen, wenn euch jemand etwas erzählt, was ihr aber super langweilig findet, stellt ihr eins fest, es passiert wirklich wie aus einem Reflex heraus, dass unser Gehirn gegenreguliert. Und das ist bei ADHS besonders stark. Also da macht das Gehirn auf einmal irgendetwas. Es gibt einen Impuls in eine völlig andere Richtung. Entweder bewege ich mich körperlich dagegen, um das auszuhalten, oder ich bin gedanklich weg, gedanklich irgendwo anders. Und selbst wenn es nur ein Freeze-Zustand ist und ich erfroren bin, ich bin gegenreguliert, ich bin weg.
Hier muss man übrigens sagen, dass Leute mit ADHS MeisterInnen darin sind, so zu tun, als würden sie zuhören. Und ich weiß noch, dass mein Englischlehrer sagte damals zu meiner Mutter, es wäre faszinierend, er wüsste ganz genau, dass ich die Literatur nicht gelesen habe, über die ich mitdiskutiere. Aber es war immer on point. Es hat für eine 2 gereicht.
Ja, genau, weil Menschen mit ADHS sind Überlebenskünstler.
Genau, die sind total gut da drin, einfach Schlüsse zu ziehen, Dinge miteinander zu verbinden, connect the dots, also so wirklich die Punkte miteinander zu verbinden und zu einem Ergebnis zu kommen. Das können Menschen mit ADHS total gut.
Großartig, das ist wirklich toll. Also wie kreativ muss man sein und wie lösungsorientiert. Nee, genau, also das alles wird...
Und risikofreudig.
Und risikofreudig, genau. Ist von Vorteil. Genau, also das überprüfen wir alles so, ne? Was ist das, was beobachtbar ist von außen, was ist das, was der Mensch selber feststellt, wo sagt er, ich habe einen Leidensdruck und das stört mich und ich stelle fest, irgendwie klappt das nicht. Also der Leidensdruck ist wirklich das A und O, weil das ist ja der Grund, warum überhaupt jemand dann sich an PsychotherapeutInnen wendet und das überprüfen möchte. Weil so ein bisschen Schwierigkeiten in allen Fächern, ja klar, kennen wir alle, aber in einem höheren Ausmaß mit meine Laufbahn ist gefährdet, meine psychische Gesundheit ist gefährdet. Das ist noch mal wirklich ein anderer Schweregrad und eine andere Geschichte.
Ja, während der Diagnostik und nicht nur währenddessen, sondern auch in den Gesprächen stellt sich häufig raus, dass Menschen mit ADHS auch noch andere psychische Erkrankungen oder Auffälligkeiten mit sich bringen. Magst du da mal was zu sagen, Samra?
Genau. Heißt, es ist häufig der Fall, dass es neben dem ADHS eine sogenannte Folgesymptomatik gibt. Also dass der Mensch mit dem ADHS schon darunter leidet, sich in Prüfungssituationen zu begeben, weil da schon im Vorfeld so ein kleines Mantra sich auch ausgebildet hat, irgendwie schaffe ich eh nicht und ich übersehe wieder so vieles und eigentlich kann ich das, weil man einfach die Konzentrationsleistung nicht erbringen kann. Das heißt, Leistungsängste sind ein riesengroßes Problem.
Weil man schon so oft erlebt hat, dass es eben nicht gut funktioniert.
Genau, trotz einer guten Vorbereitung, trotz dessen, dass man eigentlich das Fach auch versteht und auch gut vielleicht darin ist, also gar nicht so sehr irgendwie in Richtung, ich kann das nicht, sondern ne, irgendwie liegt mir das eigentlich, aber ich kann es dann nicht abrufen in der Sekunde, wo es benötigt wird. Und zwar ist das auch der Fall, dass ich das vielleicht nicht in der Zeit schaffe, weil ich Dinge dreimal lesen muss, bis ich das vollständig gelesen habe. Oder halt eben überlese und dann Flüchtigkeitsfehler mache.
Ja. Ich glaube, das hängt auch ganz doll damit zusammen, dass wenn man ADHS hat, die Dinge zwar alle vorhanden sind im Gehirn, also all das, was man so weiß, aber die sind halt nicht miteinander verbunden. Da ist nicht diese typische Kette an Abläufen, wie bei neurotypischen Menschen, ne, wenn A plus B dann C, sondern das schwirrt alles irgendwo herum und es ist jedes Mal ein aktiver Akt, die Dinge zu packen, zu bringen, wenn man sie braucht.
Ja, genau. Es ist nämlich, und das hört man ja direkt raus, es ist anstrengend. Ja. Es ist anstrengend, überhaupt in dieser Situation anzufangen. Das ist auch ein klassischer Satz, fängt ewig nicht an mit der Bearbeitung, weil die Überforderung schon da stattfindet, wo fange ich an? Mit was? Das heißt, also es gibt eine Folge von Ängsten, die sich herausbilden können. Und wenn man so leidet, dann ist ja der Weg zum Stimmungstief nicht weit. Also es gibt auch oft depressive Symptome bis hin zu depressiven Episoden, die gleichzeitig auftauchen. Und auch das, finde ich, ist ja eher eine logische Schlussfolgerung, ne? Also wenn ich permanent nicht kann, so wie ich will und wie ich eigentlich könnte, ne? Weil man spürt ja, man ist ja kognitiv fit, also man ist schlau, man spürt, was ist los mit dir? Eigentlich kann ich das. Was ist das hier? Warum hält man mich hier irgendwie fern? Was ist das, was mich hier von weghält, dass ich das abrufen kann? Ich höre auch manchmal von Jugendlichen vor allem den Satz, es ist so, als würde mich jemand bremsen. Und dann merkt man, die Folge kriegen die mit. Natürlich nicht dieses ganze Neurogeschehen, aber die Folge von dem Neurogeschehen.
Dieses Gefühl, ne, was du gerade sagst, als würde mich jemand bremsen, das ist das, was man, Fachwort, als Exekutivstörung bezeichnet. Mhm. Eine ganz gravierende Geschichte bei Menschen mit ADHS. Egal wie sehr sie wollen, es klappt einfach nicht. Die Umsetzung, die Exekutive, funktioniert nicht. Und gibt es die Theorie, dass das Frontalhirn, in dem man Entscheidungen trifft, in dem man Pläne schmiedet, in dem man alles das umsetzen kann, sozusagen, was man weiß, dass das nicht genügend verbunden ist mit den hinteren Bereichen des Gehirns, in denen quasi die Impulse und der Antrieb und so laufen.
Genau, ratet, welchen Botenstoff man braucht vorne.
Richtig.
Das Dopamin braucht man nämlich für das vernünftige, vorausschauende, planende Denken. Und man sitzt da und ist im Hier und Jetzt und denkt, oh, wo fange ich an? Dann hat man einen Anknüpfungspunkt, startet vielleicht 3 Sekunden, springt wieder irgendwo anders hin, weil man kurz abgelenkt war. Und so geht das fortlaufend. Es ist auch so ein bisschen das Gefühl von fremdgesteuert werden.
Was noch dazu kommt zu dieser depressiven Geschichte, Kinder mit ADHS ecken sehr häufig an. Die werden manchmal nicht eingeladen zum Geburtstag. Da wird an denen vorbeigefeiert. Die sind nicht erwünscht. Da sagen Eltern, oh, weiß ich nicht, ob die jetzt unbedingt kommen muss. Oder andere sagen, die treffen sich dann. Und häufig gesehen, das Kind mit ADHS kriegt dann irgendwann raus, dass es noch eine WhatsApp-Gruppe hinter ihrem Rücken gibt oder so.
Genau, weil das ist auch noch eine komorbide Störung, die du benennst. Das ist die Störung des Sozialverhaltens.
Genau,
auch häufig,
die auch eine Depression hervorrufen kann.
Ja, genau. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, man wird ausgegrenzt. weil man so ist, wie man ist. Und da hadert man dann schon mit sich. Und man ist ja eigentlich sind so super soziale Menschen. Also das hört ja nicht auf, nur wegen dem ADHS. Es ist einfach so, dass die Menschen erstmal ja häufig sozial ungeschickt sind in ihrem Beziehungsaufbau oder Aufrechterhalten. Bis hin zu ja grobmotorisch und je nach Alter. Ne? Also das ist am Anfang alles noch ein bisschen impulsiver. Das verlagert sich dann häufig. Aber es ist erstmal eins nicht super Mainstream. Also es eckt an, so wie du sagst.
Genau, und es gibt ganz viel Ärger, ne? Und da kommen wir zu einem interessanten Punkt. Spät diagnostizierte Menschen mit ADHS sagen durch die Bank weg, mein Gott, diese Diagnose hat mir die Augen geöffnet, die hat mir eine Erleuchtung gebracht, eine Epiphanie. Ich bin gar kein schlechter Mensch, Ich bin gar nicht böse, ich bin gar nicht schlecht oder
falsch, verkehrt. Genau. All das, was man so hört, ne, im Laufe des Lebens, die Menschheit überfordert ist mit
genau.
allem.
Und dann nimmt man sich ein Buch zur Hand oder hört einen Podcast zum Thema oder so und auf einmal denkt man, mein Gott, es gibt Menschen, die Bücher darüber schreiben.
Hallo, kenne ich.
Alles, kenne ich. Und das kann wirklich zu so einem Glücksgefühl führen, weil man merkt, okay, ja, krass.
So nennt sich das, so heißt das, oder?
Ja.
Ne? Also das gibt dem Ganzen einen Namen. Und vor allem eins, was uns beiden ja so wichtig ist, weil wir das wirklich oft erleben, ist die Aufklärung darüber, dass es kein bewusst gesteuertes Verhalten ist. Es ist keine Absicht und es ist auch dementsprechend auch nicht die Schuld desjenigen. Also dieses, ja, der hat nur keinen Bock oder die müsste sich noch mal ein bisschen mehr anstrengen. Und es gibt Tage, da hat die mehr Bock, das merkt man. Ja klar, gibt es keinen Bock oder Bock haben, aber niemand hat Bock darauf, ständig negativ aufzufallen.
Genau, und die logische Konsequenz daraus meines Erachtens nach ist, dass wir in unseren Therapien auch ganz viel Elternarbeit machen und ganz viel mit den Eltern daran arbeiten, ein Verständnis für die Kinder, die Jugendlichen zu entwickeln. Nicht im Sinne von, ach, du hast ADHS, na alles klar, dann bleibt dein Zimmer halt für immer unaufgeräumt.
Genau.
Darum geht's gar nicht, sondern es geht darum, aha, okay, du hast ADHS, du hast eine Exekutivstörung, du kannst gar nicht alleine dein Zimmer aufräumen. Es ist egal, wie sehr ich dich anschreie, wie sehr ich dir das WLAN entziehe oder was weiß ich. Es wird einfach nicht passieren. Oder nur unter einem Gefühl des Beziehungsabbruchs zwischen uns beiden.
Richtig, ne? Es zerstört die Beziehung.
Es zerstört die Beziehung. Ja. Viel besser wäre dann zu sagen, okay, komm, wir machen es eben gemeinsam oder ich setze mich zumindest dazu. Ich leiste dir Gesellschaft. Das hilft manchmal Wunder. Das ist das sogenannte Body-Double, dass man einfach nur anwesend ist oder eben bei Kindern auch einfach mithilft. Da fällt einem ja nun nichts ab, wenn man einfach sagt, na komm, hier die Viertelstunde, das machen wir eben gemeinsam.
Genau.
Und das führt dazu, dass Beziehung aufgebaut wird, dass Vertrauen geschaffen wird und dass die Dinge auch erledigt werden.
Absolut. Man wird gesehen erstmal, also dieses Verständnis dafür, ich mache das nicht absichtlich und vielleicht weiß ich es auch gar nicht und kann es ja nicht sagen. Also die Kinder können ja nicht sagen, hör mal Mama, ich kann das aber nicht, weil mir fehlt da irgendwas. Und ich meine, ne, wir besprechen das mit den Eltern. Es geht auch da nicht darum, den Eltern einen Vorwurf zu machen. Weil,
Eltern sind einfach
überfordert und hilflos und gehen davon aus, mein Kind ist doch ganz normal, weil natürlich ist es in vielen Dingen normal. Es sieht normal aus, kann vieles, ist schlau.
Und was es interessiert, kann es total gut.
Genau, kann es fantastisch vielleicht sogar. Ne? Und da ist es überdurchschnittlich. Aber es gibt halt eben viele Dinge, die diesem Kind super schwer fallen, die für dieses Kind einfach mega anstrengend sind im Verhältnis zu jemandem anderen. Und da hilft es einfach nicht zu sagen, eigentlich müsstest du das können. Ja, tue ich aber nicht. Also und wenn ich das nicht tue, dann drehen wir uns nur im Kreis und es trägt nur dazu bei, dass wir aggressiver werden miteinander. Ne? Und wie du gerade sagst, es zerstört die Beziehung einfach auf Dauer. Das heißt, diesen Teufelskreis wollen wir durchbrechen. Und das ist eine schöne Überleitung zu wie sieht die Hilfe aus? Also klar, ne, wir haben Diagnostik eben vorgestellt. Wir haben am Ende dann, wenn alles irgendwie bejaht werden kann oder größtenteils, dann steht da dann als Diagnose das ADHS. Heißt, bei ADHS empfehlen wir in der Regel zumindest die Verhaltenstherapie, weil man da diese Selbststeuerungsmechanismen üben kann, lernen kann, mit den Bezugspersonen das besprechen kann und auch üben kann, und zwar fortlaufend, weil auch die brauchen die Unterstützung. Das heißt, es gibt diesen Weg, es gibt den Kombiweg mit Medikation, also mit dem Medikament, was dabei hilft, eben, dass dieses Dopamin da angereichert wird, wo es benötigt wird. Jetzt ganz einfach mal zusammengefasst. Und dann ist aber die Frage auch, wie sieht die Hilfe aus, bis es diesen Therapieplatz gibt? Also wie können wir schon unterstützen bis dahin oder halt eben auch fortlaufend während der Therapie? Ne? Weil das häusliche Umfeld und das schulische Umfeld bleibt ja und ist nicht im Therapieraum.
Und ich würde sagen, wenn ein Verdacht auf ADHS besteht und ich glaube, okay, das könnte bei meinem Kind irgendwie der Fall sein, dann ist es erstmal gut, sich an Stellen schlau zu machen, die dem Ganzen positiv gegenüberstehen, die vielleicht auch, ich muss das leider so sagen, die vielleicht auch anerkennen, dass ADHS ein Störungsbild ist, das existiert.
Schon mal von Vorteil.
Das ist schon mal von Vorteil, denn auch heutzutage hört man noch, das gibt's gar nicht. Doch, das gibt's. Ich wollte mal einen kurzen Exkurs zum Wort Störungsbild machen. Störungsbild ist einfach ein Wort, was man benutzt, wenn es um psychische Besonderheiten, psychische Erkrankungen und so geht. Ich möchte nicht, dass das in irgendeiner Form abwertend aufgefasst wird. So ist es überhaupt nicht gemeint. Und ob ADHS jetzt eine Erkrankung ist oder nicht, da lässt sich auch aus vielerlei Perspektiven sicherlich drüber diskutieren. Ich lasse das einfach mal so stehen.
Genau, ist eine Störung, die Leidensdruck erzeugt und von Krankheitswert ist. Sonst würden die Krankenkassen die Behandlung gar nicht bezahlen. Mhm. Also die machen das ja auch nur, wenn es eine anerkannte Störung ist. Und es ist eine anerkannte Störung.
Genau, so ist es. Ja, wieder zurück zum Thema, was kann man machen, bevor man einen Therapieplatz bekommen hat. Ich glaube, an erster Stelle steht echt das Verständnis, sich damit auseinandersetzen wollen, was bringt ADHS mit sich? Was kann jemand, der ADHS hat, einfach weniger gut als andere? Und worauf muss ich mich als Elternteil einstellen? Ich muss mich darauf einstellen, dass ich viel Unterstützung anbiete bei Dingen, wo man vielleicht denken würde, boah, das muss ein 12-Jähriger doch alleine können. Mhm. Nee, ein 12-Jähriger mit ADHS kann das eben leider nicht alleine. Mhm. Und sowas wie Hausaufgaben machen, Vokabeln lernen, geht in Gesellschaft von anderen Menschen für viele ADHS-Betroffene sehr viel besser. Und auch da ist einfach viel Unterstützung nötig beim Abfragen, bei irgendwas. Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, eine Lerngruppe zu machen, ne, gerade später, für viele Leute ganz, ganz hilfreich, sich im Diskurs mit anderen Leuten Dinge anzueignen, Wissen anzueignen.
Ja, ich erinnere mich gerade ans Studium. Also gerade da, wo man so losgelöst von Strukturen ist, ist das, finde ich, die Hölle für Menschen mit ADHS.
Total.
Also man braucht irgendwie eine Regulation von außen. Also da, wo es allen egal ist, ob man da ist, ob man seine Aufgaben macht oder nicht, neigt man dazu, sich nämlich genau darin zu verlieren. Also man braucht so ein bisschen, so ein Widerstand oder ein Gefüge, in dem man stattfindet. Es hilft einem. Es gibt einem Struktur.
Genau, man ist dann zwar total engagiert im allgemeinen Studentenausschuss und macht irgendwie die Ersti-Partys und alles, kümmert sich um alles, aber die eigenen Prüfungen, das Kolloquium zu sitzen, not so much.
Aber für die Klausur lernt man da nicht, weil das langweilig, leise, ruhig ist. Ich habe auch herauszufinden, welcher Lerntyp man ist, aber ich meine jetzt nicht diese klassische Theorie von Lerntypen, irgendwie ist man visueller Typ, ein auditiver, nein, das meine ich gar nicht, sondern wie funktioniert für mich Lernen am effektivsten? Und ich gehöre zu den Menschen zum Beispiel, die immer Geräuschkulisse gebraucht haben. Und das ist natürlich schwierig, weil in der Klasse findet die nicht statt. Und ich kenne auch die Theorien des am besten ist es so zu lernen, wie man abruft. Ja, ich weiß, aber bei mir hat das nicht funktioniert. Ganz einfach. Also es ist so ein bisschen auch Learning by Doing mit seinem Kind gemeinsam. Wenn mein Kind ein bisschen Hintergrundgeräusche braucht und es funktioniert einfach besser, dann, ey, why not? Also was soll das, ne? Also warum versteifen? Man sucht einfach das, was am besten funktioniert, heraus.
Und dann dem Kind zu sagen, nein, du musst aber Ruhe haben, um lernen zu können. Ja, vielleicht aber halt auch nicht.
Muss ich nicht.
Genau. Bei mir ist es zum Beispiel, für mich hat Lernen, als ich dann irgendwann angefangen habe zu lernen, sehr spät erst, vorher vieles mit Bauchgefühl erledigt. Da hat es für mich gut funktioniert mit Karteikarten. Hat aber auch das Problem, die muss man dann auch zur Hand haben. Man darf sie nicht irgendwo vergessen haben. Man muss das dann auch wirklich tun, schreiben auf die Karteikarten und die Rückseite und so. Und dafür musste ich erstmal dann auch tatsächlich im Hyperfokus sein, was die Prüfung angeht, was wiederum nur geht, wenn das Stresshormon Cortisol ausgestoßen wird. In dem Fall, sprich, ich muss schon sehr nah an der Prüfung dran sein. Sowas wie irgendwie 4 Wochen vorher anfangen, jeden Tag eine kleine Portion. Nein, das geht nicht. Nein. Es geht nur unter Stress im letzten Moment, dann irgendwie 3 Nächte durch mit einer hohen Effizienz und Effektivität. Auch durchaus erfolgreich, aber anders kaum machbar.
Hallo, ich erinnere mich gerade an unsere Lernphase vor der Approbationsprüfung.
Yay!
Also, ihr kennt bestimmt den Begriff Prokrastination. Das
etwas
ist der Klassiker bei Menschen mit ADHS. Aber es ist auch so, never change a winning team. Wenn es funktioniert hat, dann ist es, finde ich, eher eine Folter, in Erwartungshaltung zu gehen, dass das jemals anders wird. Besser ist es, ich kenne mich, ich weiß, bei mir funktioniert das so, also versuche ich das einfach jetzt so bestmöglich zu machen, um es halt eben umsetzen zu können.
Ja. Also das Letzte, was ich jetzt zum Beispiel so an Prüfungen gemacht habe, war den LKW-Führerschein und den LKW-Anhängerführerschein. Also so richtig
abgefahren.
Genau, mit den großen Spülen. Aber ich brauche halt auch als klassischer ADHS-Mensch, brauche ich halt immer irgendwie eine neue Herausforderung. Und diese, ich wollte gerade sagen, theoretische Prüfung, also diese wie heißt
ja,
das?
diese Click-App-Prüfung.
Genau. Da habe ich tatsächlich auch 2 Nächte vorher angefangen, richtig reinzupowern. Ja,
also wie immer.
Und habe irgendwie mit 2 Fehlern bestanden, das ganze Ding. Also
ja, und ihr kennt das ja vielleicht aus so Verstärkerplänen, also wo man so belohnt wird für das, was man so tut. Und wenn man sieht, jedes Mal, wenn ich kurz vorher gelernt habe, wurde ich in dem Fall so belohnt, dass ich bestanden habe, so wie du das gerade beschreibst, dann wird man das kaum verändern. Also
genau.
Das ist beständig. Ja, es geht halt darum, sich vielleicht den Stress ein bisschen zu nehmen. Also natürlich sitzen wir mit unseren Kindern und Jugendlichen da und sagen, okay, versuch mal ein bisschen vorher. Klar, jetzt nicht 3 Monate vorher, weil das ist unrealistisch. Dann plagst du dich mit den Gedanken, aber fängst halt ewig nicht an. Sondern was ist denn realistisch? Also was ist machbar und was ist vielleicht eine kleine Hilfe, dass der Stress nicht zu viel wird? Also es geht immer wieder um zu viel. Also es geht darum, natürlich auch Blackouts zu vermeiden. Wenn es funktioniert, ey, kein Thema. Also da sind wir auch immer mit Eltern im Gespräch, nach flexiblen Lösungen zu suchen. Es ist die maßgeschneiderte Lösung, die diese Eltern brauchen. Allgemein betrachtet weiß man, dass Struktur hilft, Organisation hilft, so ein bisschen mit unterstützen, so wie Mila gerade gesagt hat, vielleicht manchmal auch einfach nur mit im Raum sein, manchmal irgendwie nur die Ansage in Richtung des Kindes, ey, wenn du Fragen hast, ich bin da.
Oder
es
auch,
stellt sich gar keine vielleicht.
Genau, oder auch Motivation schaffen, ne? Indem man zum Beispiel, Achtung Fachwort, gamifiziert. Sprich, ich gestalte etwas so, als wäre es ein Spiel. Zum Beispiel, du hast genau 1 Liedlänge Zeit, diese 10 Vokabeln zu lernen oder sowas. Mhm. Oder du hast genau, keine Ahnung, Zeit, bis der Topf mit Wasser vollgelaufen ist, bis du die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hast. Mhm. So einen Wettbewerb schaffen, so ein bisschen
genau,
Dopaminausstoß.
Richtig,
schaffen.
Dopamin ist das Stichwort wieder. Und auch diese Verknüpfung auch, also die klassischen Stärkerpläne der Verhaltenstherapie. Ja, die kommen manchmal hölzern rüber, aber die kann man auch lebendig gestalten, indem man das ja, lustvolle, schöne mit dem Nützlichen verbindet. Also nützlich wäre dann natürlich die Vokabeln zu lernen, weil wir wissen ja, mittelfristig macht es nicht glücklich, wenn man wieder 5 oder 6 kassiert. Es ist einfach, es macht was mit einem. Und vorausschauend kann ich als Elternteil mit dem Kind planen, okay, üb die jetzt 1/4 Stunde, dann gucken wir zusammen irgendwie eine Folge von deiner Serie. Und ich frage dich dann nochmal ab, hast es geschafft und läuft's besser oder läuft's gut und du hast dir die sogar gemerkt. Zur Belohnung gucken wir dann noch eine. Also why not? Ja, also wenn es funktioniert und nochmal Erinnerung, es ist super anstrengend für dieses Kind, fokussiert zu bleiben bei einer Aufgabe, auf die man null Bock, nicht Bock, weil ich habe keine Lust drauf, das zu tun, sondern es fällt mir unfassbar schwer. Und dementsprechend sagen Kinder manchmal einfach so, ich habe keinen Bock. Aber es bedeutet nicht, ich habe keinen Bock, sondern es fällt mir unfassbar schwer.
Und ich möchte da nochmal eine etwas kontroverse Sichtweise hinzufügen.
Immer wieder gern.
Beziehung geht vor. Wenn ein Kind nach Hause kommt, ganz viele Hausaufgaben hat und ich weiß genau, es gibt jedes Mal einen Kampf, es ist jedes Mal die totale Krise, es braucht 2,5 Stunden, bis es irgendwie geschafft ist, mit Heulen, Toben, Schreien, keine Ahnung, setzt dem Ganzen eine Grenze, nach einer Stunde muss Schluss sein.
Ja.
Also ehrlich, das würde ich mit den Lehrern so besprechen. Ihr habt ein Kind, dem das total schwerfällt. Und wenn es wirklich nicht geht, wenn es irgendwie ginge, dann würde dieses Kind es tun. Kein Kind hat Bock darauf, 2,5 Stunden in einem total desolaten Ausnahmezustand
Absolut. Super wichtige
Info.
Genau, danke fürs Wort. Nein, so ist wirklich, ich bin gerade so, ja.
Ja,
Mann, ja, weil ja.
Ihr seid
bitte
ein Team, ne?
Davon
ihr seid
aus,
ein Team.
Jeder Mensch ist erstmal irgendwie, also nicht lernen will ich irgendwie, ich will alles lernen, nicht so, sondern ich möchte erstmal irgendwie ankommen, nett sein und dass andere mich nett finden. Also ich möchte nicht, dass man sich mit mir ewig lang streiten muss, dass man mich beschimpft, dass man ständig den Druck ausübt.
Dass
das
ich bestraft
möchte ich
werde.
Nicht. Genau, also das ist nicht die Herangehensweise. Kein Mensch möchte das einfach aus Lust und Laune heraus. Davon würde ich erstmal ausgehen. Dass ein Kind erstmal in diese Bildungseinrichtung geht und erstmal prinzipiell offen ist. Davon würde ich immer erstmal ausgehen. So, jetzt ist nun diese Bildungseinrichtung oder unser Schulsystem so, wie es ist. Und ja, kann ich darüber schimpfen und sagen, boah, die Lehrer verlangen ja, dass man da so ruhig sitzt und nichts sagt. Und ja, können wir alle, aber wir können es gerade nicht von heute auf morgen ändern. Und das ist einfach
leider
Fakt, genau. Also mir würde auch einiges einfallen, wie ich das anders machen würde. Fakt ist aber, es ist diese Gesellschaft und die Kinder bewegen sich in dieser Gesellschaft. Und das ist die Realität. Und die zu verkennen, hilft keinem.
Aber auch Fakt ist, dass ihr als Eltern definitiv im Team eurer Kinder spielt.
Absolut.
Und ihr dürft Lehrern sagen, es tut mir leid, aber ich muss hier Partei für mein Kind ergreifen. Ja. Länger als eine Stunde lasse ich den nachmittags nach der Schule nicht noch sitzen und die Sachen machen. Da müssen wir irgendwie sehen, wie finden wir eine Lösung. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir das machen können. Aber Sie können nicht von mir verlangen, dass ich die Beziehung mit meinem Kind in die Waagschale werfe und hier nur noch Krise habe nachmittags. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Lehrer das auch verstehen. Und dann muss man halt gucken, wie findet man eine Lösung. Und wenn es denn so ist, dass zum Beispiel ein Gymnasium überfordernd ist und dass das nicht funktioniert, dann tut's ja vielleicht auch eine Realschule oder eine Gesamtschule.
Absolut, ja.
Und das ist überhaupt kein Problem. Ja. Viele Wege führen nach Rom, gerade
absolut,
heutzutage.
Ja. Ja.
Also man kommt
super
immer zum
wichtig, weil das ist eine so, so große Frage, weil wir haben ja häufig Kinder, die so in der 3., 4. Klasse, wo es dann in unserem Bildungssystem darum geht, welche weiterführende Schule kann es denn sein oder soll es sein? Und das ist so wichtig, dass gemeinsam zu überlegen, was passt zu meinem Kind und wo passt auch mein Kind rein. Also und nicht irgendwie, weil ich die Idee davon habe, das muss die Schule sein. Das ist auch oft der Moment, wo es darum geht, zu schauen, was ist der Kostennutzen einer Medikation? Also wie geht's meinem Kind generell in diesem Feld Schule? Kann es denn überhaupt sein Potenzial entfalten, was es hat? Und das kann es durch die Symptomatik vielleicht gar nicht und vielleicht hilft aber ein Medikament, dass es das besser kann.
Denn wir erinnern nochmal daran, ne? Es geht immer um das Dopamin und wenn das nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist und ich ein Medikament habe, was dabei hilft, diese Lücke auszugleichen, dann spricht eigentlich wenig dagegen. Wir sind beide, das müssen wir jetzt einmal ganz klar sagen, keine Ärztinnen. Das heißt, wir dürfen keine medizinischen Ratschläge geben. Wir dürfen keine Ratschläge, was Medikation angeht, geben. Was wir aber sehr, sehr wohl dürfen, ist zu sagen, viele Menschen profitieren von der Medikation. Mhm. Sie ist eigentlich aus meinem Erleben heraus nicht sedierend und es ist auch nicht dieses, ich stell doch mein Kind nicht ruhig. Und das sind eigentlich nicht die Effekte, die
richtig
da kommen. Ne?
Da ist manchmal so eine Angst, ne, dass Eltern sagen, ich will nicht, dass mein Kind ruhig gestellt wird. Und das wirkt vielleicht so, aber ne, also es ist kein sedierendes Medikament, so wie du es sagst.
Genau.
Und es nicht zu benennen, weil es gibt einfach auch die medikamentöse Psychotherapie und das ist halt eben das Medikament und man kann es ausprobieren und wenn man feststellt, mein Kind ist ruhiger, dann kann das durchaus damit zu tun haben, mein Kind kann sich ein bisschen besser strukturieren und besser planen, weil eben das Dopamin da ist und es ihm hilft, das zu können. Also es bringt überhaupt vielleicht das Kind mehr in diesen Zustand, dass es das kann. Und das wirkt dann ruhiger, weil bei Menschen ohne ADHS wirkt dieses Medikament gar nicht. Das heißt, man würde sehen, profitiert mein Kind davon oder nicht. Wir machen ja auch oft Doppelblindversuche, also wo man in einem Umschlag das Medikament hat, also mit dem Wirkstoff, und in dem anderen Umschlag ein Medikament hat ohne Wirkstoff, also ein Placebo.
Und keiner weiß, wo was drin ist. Genau. Doppelblind bedeutet, wir wissen es nicht, der Patient oder die Patientin.
Genau, die Lehrer nicht, niemand außer die Kinderärzte. Und dann wird geschaut nach einer Woche der eine Umschlag, zweite Woche der andere Umschlag. Und dann wird die Beobachtung eingeholt. Und ich erlebe nicht selten den Fall in der Praxis, dass dann wirklich eine ganz klare Aussage ist, da muss das Medikament drin gewesen sein, weil das war ein völlig andere Geschichte, bis hin zu das Schriftbild verändert sich. Das war eine ganz andere Geschichte. Und zwar nicht so, dass das Kind persönlichkeitsverändert ist, sondern einfach ruhiger, konzentrierter wirkt.
Es geht auf einmal, ne? Vieles, was vorher nicht ging. Und nochmal eine Lanze für dieses Medikament brechend. Es wirkt nur ein paar Stunden. Das heißt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, damit das Medikament genommen werden darf, das heißt in der Regel ein EKG geschrieben, das in Ordnung ist, manchmal auch ein EEG geschrieben, das in Ordnung ist, bestimmte Blutwerte, die in Ordnung sind, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Medikament recht nebenwirkungsarm ausprobiert werden kann und man dann einfach nach ein paar Tagen guckt oder vielleicht auch nach ein paar Wochen, wie sieht's aus? Hat uns das geholfen oder hat uns das nicht geholfen?
Genau, das heißt, es gibt eine Medikamentenaufklärung im Vorfeld zu den Untersuchungen, die du gerade genannt hast. Genau, und dann wird geschaut. Also wir überlegen sehr gewissenhaft und lange und vorsichtig mit den Eltern, weil das einfach auch angebracht ist, ne? Also weil wir greifen nicht in den Neurotransmitterhaushalt einfach so ein. Wie gesagt, man wägt ab und man überprüft es. Und der Leidensdruck entsteht ja auch daraus, dass ein Mensch seine Leistung gar nicht erbringen kann und halt eben auch die Rückmeldung nicht bekommen kann. Und was auch wieder mit der Selbstwirksamkeit was macht, mit dem Selbstwertgefühl was macht. Also es gibt eine so große Folgesymptomatik, die da dran hängt, dass es sich absolut lohnt, darüber nachzudenken und sich zu informieren und dann halt eben wirklich im Einzelfall zu entscheiden.
Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, das sehe ich ganz genauso.
Genau.
Ja, Mensch.
Ach so, eine Ergänzung fällt mir gerade noch ein. Wir sind ja beide auch so, ja, Podcast und Apps und so weiter. Es gibt natürlich mittlerweile, also neben dem, dass man natürlich Podcasts hört, um sich ein bisschen zu informieren im Vorfeld oder in dieser Zwischenzeit der langen Wartezeit. Es gibt auch einige Apps da draußen mittlerweile, was ich wirklich toll finde, weil man zumindest so ein bisschen Strukturpläne schon mal nutzen kann. Also die Verhaltenstherapie nutzt ja ganz vieles davon. Was ich übrigens großartig finde, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, ich habe ein bisschen was in der Hand, kann was abhaken, vor allem gemeinsam mit dem Kind, also altersentsprechend natürlich. Aber jedes Kind, was da sitzt, auch bei uns in der Therapie, und wenn wir da gucken, ne, zeig mal deinen Detektivbogen, wie war die Woche, was hat denn besser geklappt, was hat schlechter geklappt, wo hattest du Hilfe, wo hättest du Hilfe gebraucht, mal ein Smiley oder Hack ab. Das klingt so banal, aber es ist einfach toll, weil man einfach sich übt in Selbstreflexion. Man guckt sich in Selbstbeobachtung. Also man schaut sich einfach an, was funktioniert gut, das behalte ich bei, oder wow, da kann ich vielleicht anderen sogar ein bisschen mithelfen. Und was funktioniert gar nicht? Und das gibt's auch in App-Formen. Also es gibt einige Apps, ich will jetzt keine nennen, da kann man sich aber auf jeden Fall so ein bisschen erkundigen, weil die helfen mit ihren kleinen Strukturplänen.
Ich will nochmal kurz die Realität in diesen Detektivbogen kurz mal eben mit reinholen, weil, wie wir alle uns denken können, ein Kind mit ADHS füllt den Bogen nicht aus oder halt erst im Wartezimmer oder so. Das macht aber nichts, weil, wie vorhin schon berichtet, die Effizienz unter kurzen Zeitdruck zu arbeiten ist einfach hoch. Und wenn ein Kind erst im Wartezimmer dieses Ding ausfüllt oder meinetwegen auch im Behandlungsraum, wenn ich sage, okay, du hast 5 Minuten, erinnere dich an deine Woche, füll das Ding aus. Das funktioniert trotzdem und es reicht, um diskutieren zu können, okay, was war gut, was war nicht gut. Und daher würde ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Also wenn,
genau,
ne, das passt schon.
Genau, und an Lebensrealitäten
so
anpassen.
Sowas können Leute mit ADHS.
Manchmal sehen nämlich auch Eltern so, dass sie sagen, oh mein Gott, wir haben es gar nicht geschafft, den Plan auszufüllen.
Ja, sie haben auch ein Leben nebenbei.
Genau, auch da sind wir irgendwie selber ja im Leben drin und realistisch. Überhaupt nicht wild. Es ist ja ein Prozess. Das heißt, alle begeben sich ja auf den Weg und gucken sich das an. Und es ist im Prozess zu lernen, was hilft uns allen und was versuchen wir zu lassen, was uns eher den Weg schwerer macht. Und da sind wir alle in einem Boot gemeinsam.
Ja, schön. Ach, alle in einem Boot gemeinsam. Das ist irgendwie so ein schönes Schlusswort, schönes Bild. Ich habe da neulich übrigens gelesen, wir sitzen nicht in einem Boot, wir sitzen im gleichen Sturm. Manche Leute sind in einem Ruderboot, manche Leute sind auf einer Luxusjacht, manche Leute sind auf einer Fähre, wieder andere Leute haben ein Fischerboot. Finde ich total
sehr, sehr schön,
interessant, das Bild, ne?
Ja, ich auch realitätsnäher, ne?
Ja, absolut.
Ja, blendet das auch nicht aus. Ja ich meine, also mir geht's gerade so ein bisschen so, dass ich denke, wir haben viel erzählt und dennoch denke ich, boah, es gibt so viel, also noch mehr dazu zu erzählen.
Und darum wendet euch an uns via Social Media. Sagt uns Bescheid, was möchtet ihr hören? Stellt uns Fragen, schreibt uns, sagt hier das, das und das. Und dann machen wir das einfach.
Genau, wir gehen dann darauf ein. Und manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht nur einen Aspekt herausfiltern. Wir könnten ja jetzt auch über Prokrastination eine Folge machen, über Impulsivität eine Folge machen, was wir wahrscheinlich auch immer machen werden.
Ja.
Aber wie gesagt, es ist so ein riesengroßes Thema. Und uns war es wichtig, zum einen ressourcenorientiert gucken. Der Mensch ist so, wie er ist. Und er ist erstmal so richtig. So, und wir gucken, wie kriegen wir das gemeinsam hin, dass diese Interaktion zwischen Mensch und Gesellschaft, in der wir uns alle bewegen, wie funktioniert das bestmöglich, so dass wir alle psychisch gesunder durchkommen.
Und wenn ihr ein Kind mit ADHS habt, dann seid gewiss, alles funktioniert viel besser mit Unterstützung und mit liebevollem Blick darauf, als mit Schimpfen und Zwang und Strafe. Das ist mal klar.
Richtig.
Also dann.
Also dann.
Bis zum nächsten Mal.
Hadi, tschüss.